RSA ist das meistgenutzte Public-Key-Verschlüsselungssystem im Internet. Es wird zum Beispiel verwendet, um eine sichere Verbindung aufzubauen, zum Beispiel fürs Online-Banking. Es wurde 1977 von den drei Mathematikern Rivers, Charmier und Edelman am MIT entwickelt. Der Name RSA steht für die Anfangsbuchstaben ihrer Familiennamen. Auf dem 29. Chaos Communication Congress hielten Daniel J. Bernstein, Nadia Heininger und Tanja Lange einen Vortrag über die Faktorisierung von RSA. Diese ist nötig, um den geheimen Schlüssel zu knacken. Im Vortrag ging es um verschiedene Verfahren, den Rechenaufwand zum Schlüsselknacken zu begrenzen, um die Vorzüge eines 65 Megawatt Rechenzentrums gegenüber eines Botnetzes und um schlechte Primzahlen. Ich spreche jetzt mit Tanja Lange, sie ist Professorin für Kryptologie an der Technischen Universität in Eindhoven. Wir begeben uns jetzt auf die dunkle Seite der Mathematik. Das ganze Schlüsselknacken, was ihr da gemacht und zitiert habt, war ja sehr akademisch geprägt. Gibt es denn eine große akademische Community, die sich mit dem Knacken von geheimen Schlüsseln beschäftigt?
Zum einen, Faktorisierung ist ein ganz altes Problem, also schon im Vortrag kam der euklidische Algorithmus vor. Das ist also etwas, was bei den alten Griechen schon da war, dass man also sich eine Zahl anguckt und fragt, wie kann man diese Zahl weiter zerlegen. Das geht also dann bis auf die Primfaktoren runter. Dass das jetzt in RSA interessant geworden ist, das ist ein bisschen neu, RSA ist von 1977, aber auch schon ein Weilchen raus. Und dann innerhalb der Kryptographie gibt es eine große Gruppe von Kryptanalysten, schätzungsweise 200, 300 weltweit, vielleicht sogar noch mehr, und viele Leute, die das als Hobby machen, die sich also damit beschäftigen, wie man Kryptosysteme brechen könnte. Wenn man es jetzt auf Faktorisierung reduziert, sind es ein paar weniger, aber es ist trotzdem schon eine anständig große Nummer, eine ganze Anzahl. Europa ist ziemlich stark, auch Israel. Wenn es jetzt auf Computer-Hardware gibt, dann ist auch Japan und Taiwan sehr sichtbar. Zum Beispiel in unserem Vortrag haben wir ein Beispiel erwähnt von einem taiwanischen Kollegen, der also jetzt gerade die taiwanische Citizen Card angegriffen hat. Das ist, wo unsere GPUs herkommen. Das ist also, wo viel Hardware produziert wird. Das sind also Regionen, wo es interessant ist. In den USA ist es nicht ganz so deutlich sichtbar. Kanada dann wieder.
RSA ist das meistgenutzte Kryptosystem im Internet. Wie funktioniert das denn grob?
Eine Primzahl ist eine Zahl, die man nicht weiter zerlegen kann. Also zum Beispiel 3 ist eine Primzahl, 4 ist keine Primzahl. Man kann nur 2x2 aufschreiben. 5 ist wieder eine Primzahl, 6 ist 2x3, also nicht. 7 ist eine Primzahl, 8 wieder nicht, 9 wieder nicht. 10 nicht, 2x5, dann 11. Wenn wir jetzt solche Zahlen nehmen, aber ganz große, also Zahlen, die, wenn man sie als Dezimalzahlen hinschreibt, die ungefähr 170 Stellen haben, also ganz lange Zahlen, wenn man davon 2 zusammen multipliziert, das ist eine ziemlich einfache Sache. Also wir berechnen das Produkt davon. Nehmen wir das mal n und danach rechnen wir die ganze Zeit modulo n. Das heißt, wir machen eine Division mit n und gucken uns nur diesen Rest an. Das ist so, wie wenn auf der Uhr guckt, wie spät ist es jetzt? Okay, es ist 3 Uhr, 5 Stunden später ist 8 Uhr. Nochmal 5 Stunden später, sagen wir nicht 13 Uhr, zwar Modulo 12 rechnen, sondern wir sagen 1 Uhr. Also wir gucken immer, was ist der Rest bei Division durch 12 ist. 8 plus 5 ist 13, Division bei 12 ist 1, Rest 1. Also sagen wir 1 Uhr. Wenn wir jetzt dasselbe machen mit diesen ganz großen Zahlen, Modulo diesen Produkt dieser Zahlen. Modulo heißt, sich diesen Rest angucken. Und RSA nimmt die Nachricht, die wir haben wollen, und berechnet eine ganz hohe Potenz davon. Rechnet also Nachricht, zum Beispiel Hallo, übersetzt das in eine Zahl und rechnet dann diese Zahl hoch einer anderen Zahl, die veröffentlicht ist, hoch d. Und jedes Mal nimmt es diesen Rest modulo dieser großen Zahl n. Das ist alles, was der öffentliche Teil ist. Wenn ich jetzt so eine Nachricht zugeschickt kriege, habe ich also eine Zahl, die kleiner als das n ist. Ich kenne das n. Ich kenne auch diesen Exponenten d und ich kenne noch ein Geheimnis, nämlich ein e. Und dieses e und das d gehören so weit zusammen, dass wenn ich den Chiffretext, also die geheime Nachricht nehme und das dann hoch e rechne, wieder modulo n, dann bekomme ich die ursprüngliche Nachricht raus. Dass es funktioniert, da ist dann einiges an Mathematik hinter, aber um es einfach durchzuführen, wenn mir jemand dieses d, e und n gibt, ist die Berechnung ganz einfach. Sobald ich einen Rechner habe oder einen Taschenrechner.
Für die Erzeugung dieser großen Primzahlen sind Zufallszahlen nötig. Wieso haben Computer damit denn ein Problem?
Wie kann man das dem Rechner beibringen? Halt eine zufällige Zahl auswählen. Selbst Menschen sind dabei nicht so gut. Also es gibt empirische Studien, dass zum Beispiel 17 eine sehr beliebte Zufallszahl ist. Wenn ich also jemand sage, gib mir eine zufällige Zahl zwischen 0 und 50, dann kommt 17 viel häufiger vor als alle anderen Zahlen. Also Menschen sollte man nicht benutzen und schon gar nicht für Zahlen, die 512 Bit haben. Das dauert ein bisschen lange, das aufzuschreiben. Und dann möchte ich auch eine Primzahl haben. Das ist also nochmal komplizierter. Da kommt ja nicht jede Zahl in Frage. Also müssen wir es auf den Computer bringen. Jetzt ein Computer muss ja auch irgendwie eine Quelle haben, wo diese Randomness, die Zufallszahl herkommt. Wenn man jetzt einen PC oder ein Notebook hat, dann geht das noch. Da hat man zum Beispiel eine Tastatur. Jeder Mensch tippt auf einer Tastatur, hat unterschiedliche Frequenzen dabei. Da kann man zum Beispiel dann diese Zufallszahlen, wir sagen Harvesting, also Ernten von Zufall. Das sind also so Sachen, die ziemlich unabhängig von der Außenwelt sind. Oder wir gucken, wie jetzt Netzwerkpakete reinkommen. Zum Beispiel hat ein Internetzugang, der ist nicht jederzeit dieselbe Geschwindigkeit. Daraus kann man was kriegen, wenn man eine normale Festplatte hat, die sich also dreht. Da ist auch ein bisschen Unwucht drin, die dreht sich nicht immer gleich schnell. Also es gibt etliche Quellen an Zufallszahlen. Diese Sachen packt dann der Rechner zusammen, speichert die zum Beispiel der Linux in dev/random und kriegt dann auch noch ein paar mehr Zahlen, also leitet davon noch mehr Zahlen ab, die auch gut sind in dev/u-random. Die sind nicht ganz so zufällig, die sind dann pseudo-zufällig. Also auf dem Laptop oder auf dem PC ist es einigermaßen okay. Was jetzt meine Co-Autoren hier gemacht haben, also Nadja und ihre Erik Wustrow, Saki Dukumiric und Alex Haldeman, das war, dass sie sich andere Sachen angeguckt haben. Zum Beispiel Fritzbox war ein Beispiel, was sie im Vortrag hochgehalten haben. Oder generell Routers oder kleine Sachen, die jetzt also keine Tastatur, keine Festplatte oder sowas haben, keinen Menschen, der daran eingibt, keine Zufallszahl am Anfang und die so programmiert sind, dass beim ersten Mal, dass sie hochfahren, dass sie da schon versuchen, einen Schlüssel zu generieren. Das heißt, zu dem Zeitpunkt haben sie auch keine äußeren Einflüsse. Sie wissen noch nicht, wie lang das Netzwerk, was da für Latenz da drin ist oder irgendwas anderes. Und damit haben sie also ganz viele Probleme gesehen, dass dann beim ersten Hochfahren ein Schlüssel generiert wurde, der sehr weit nicht zufällig war, dass also zwei Schlüssel dann dieselben Primzahlen hätten. Oder eine Primzahl, in der sie überlappen.
Ihr seid weiterhin auf den aktuellen Stand des Schlüsselknackens eingegangen. Angenommen, die Primzahlen sind mit ordentlich viel Zufall erzeugt worden. Wie lang sollte denn ein Schlüssel sein, um mit der aktuellen Technik nicht geknackt zu werden?
Also was bislang öffentlich bekannt ist, also die größten Zahlen, die faktorisiert wurden, die solche ASR-Schlüssel sind, haben 786 Bits insgesamt, also Gesamtlänge. Das hat ein akademisches Team gemacht. Also es gibt jetzt keinen Ausschluss daraus, wie zum Beispiel jetzt die NSA dafür brauchen würde. Die NSA hat deutlich mehr Möglichkeiten. Die können jetzt also einen neuen Chip dafür produzieren und das darauf laufen lassen. Es hat noch keiner öffentlich gesagt, dass er 1024-Bit-Schlüssel faktorisiert hat. Aber unsere Beispiele zeigen, dass es ungefähr 270 Operationen sind. Wobei jetzt Operation, ein bisschen länger als jetzt ein Bit ist, aber braucht weit unter einer Sekunde. Und das ist also durchaus innerhalb von einem Jahr beim Botnet oder vom kleinen Computercluster von Regierung oder sowas machbar. Also 1000 Bit ist nicht genug, 2048 ist einigermaßen okay, am besten 3076.
Und wie sieht die Lage im Netz momentan aus?
Ja, also es gibt von der EFF, das ist die Electronic Frontier Foundation, ein SSL Observatory. SSL sind Schlüssel, die im Netz benutzt werden für Zugang zu Webseiten. Und die haben also das ganze Netz abgesucht nach Schlüssellängen und haben sogar noch Schlüssel gefunden, wo das Produkt von P&Q, also dieses N, was vorhin auftauchte, 511 Bit hat. 511 Bit kann man innerhalb von einem Tag mit einem großen Cluster knacken. Also es ist total unsicher. Trotzdem gibt es davon noch welche. Es gibt eins, was sie gefunden haben mit 511, etliche mit 512 Bit, dann auch noch welche mit 768. Das ist also was schon gebrochen ist. Und dann die Mehrheit der Schlüssel ist immer noch 1024. Banken sind da die dankbare Ausnahme. Die haben halt dann Probleme mit der Liability und die gehen also dann schon auf 2048 Bit hoch.
Also das Online-Banking ist dann zumindest von der Verbindung zwischen Client und Server relativ sicher. Da liegen sicher die Probleme im anderen Bereich. Ja, aber soweit erstmal. Ich danke dir für das Interview.